In einer christlichen Zeitschrift, da schrieb ein Autor von einer ihm bekannten Familie Folgendes. Während des Abendessens kamen sie in ihrer Unterhaltung auf eine Frau zu sprechen, die von einigen Familienmitgliedern nicht besonders gemocht wurde. Es waren eigentlich keine großen Sachen, aber sie ärgerten sich über so manches Verhalten und so einige Kleinigkeiten. Und im Laufe des Gespräches erzählte einer nach dem anderen in der Familie in immer schärferer Weise, was sie an besagter Frau nicht mochten und welche Fehler sie an ihr finden. Bis auch die Mutter im Haus ausrief, ich kann sie nicht ertragen. Und ich glaube, wenn sie noch einmal vorbeikommt, werde ich sie gar nicht erst hereinlassen. Ihr Mann, der bis dahin geschwiegen hatte, antwortete, sie wird dich nicht belästigen, meine Liebe. Sie ist heute gestorben. Ach, du willst uns doch nur auf den Arm nehmen, weil wir so unfreundlich geredet haben, empörte sich die Frau gegenüber ihrem Mann. Doch der bestätigt, nein, sie ist wirklich tot. Ich habe es gerade auf dem Heimweg erfahren. Von Scham überwältigt durch die Nachricht des Todes, erkannte die kleine Gruppe zum ersten Mal die Ernsthaftigkeit solch sündiger Gespräche. Jakobus, er hat in seinem Brief schon viel über die Gefahr einer ungezähmten Zunge gesprochen. Mit gewaltigen Bildern warnt er zunächst vor dem Schaden, den unbedachte Worte anrichten können. Wie ein Feuer kann es die ganze Gemeinde in Brand setzen und zerstört alles um sich herum. Doch es schadet nicht nur der Gemeinde, es schadet nicht nur den Geschwistern. Jakobus, er geht noch tiefer hinein. Eure Worte offenbaren euren eigenen erbärmlichen Herzenszustand. Die Streitigkeiten kommen wegen der sündigen Begierden in euch. Ihr seid eifersüchtig und ihr habt nur euren eigenen Vorteil im Sinn, wenn ihr so stolz redet und andere belehren wollt. Jakobus wird hier ziemlich direkt. Diese Herzenshaltung, er nennt sie Feindschaft mit Gott. Dadurch seid ihr geistig gesprochen Ehebrecher. Und ihr lebt als unreine Sünder und schwankt mit eurem Herzen immer wieder in die Gesinnung der Welt. Das sind heftige Anschuldigungen. Nicht wahr? Und er fordert die Christen auf, ihr eigenes Herz zu prüfen. Und er wird dabei sehr, sehr direkt. In unserem heutigen Text erklärt Jakobus noch eine dritte Folge solch unkontrollierten Redens. Und mit großer Präzision erklärt er den wortgewandten Christen, ihr stellt euch mit euren Reden über das Wort Gottes und raubt damit Gottes Ehre. Und darum ist das Thema der heutigen Predigt, wenn Christen das Gesetz richten. Wenn Christen das Gesetz richten. Wir finden unseren Predigtext in Jakobus 4 in den Versen 11 und 12. Jakobus 4 ab Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Unser erster Punkt lautet, welches Reden verboten ist. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Unser Text beginnt gleich wieder mit einer Aufforderung. Redet nicht schlecht oder redet nicht gegeneinander. Wie ist das gemeint? Dürfen wir etwa nicht auf Missstände und Fehler aufmerksam machen? Das kann Jakobus nicht wirklich meinen. Sein ganzer Brief ist doch voll von klarer und teilweise auch sehr harter Kritik an die Christen in den verschiedenen Gemeinden, an die er schreibt. Es gibt notwendige und berechtigte Kritik, auch in der Gemeinde und auch unter Geschwistern. Wir haben in der Schriftlesung heute gleich ein vortreffliches Beispiel gehabt in 1. Korinther 5, wo Paulus ermahnt, hier muss gerichtet werden. Wenn jemand so in Unzucht lebt, das kann die Gemeinde nicht einfach dulden. Ja, wir müssen uns manchmal gegenseitig ermahnen und wir müssen Sünden ansprechen. Und ich schätze bis heute die Brüder, die mit schwerem Herzen und einiger Scheu mich auf meine Fehler angesprochen haben, weil sie es gut mit mir meinten. Doch was Jakobus mit schlecht reden oder gegen jemand reden meint, wird deutlich im Zusammenhang. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet. Wenn du deine Worte und deine Kritik nicht bedacht kontrollierst, wenn du nicht Acht gibst auf das, was du sagst, dann wird aus deiner Kritik fast automatisch ein Richten. Du gibst ein Urteil ab. Vielleicht war das zu keiner Zeit so offensichtlich wie heutzutage durch die Kommentare im Internet. Ich las neulich, es entwickelt sich eine Empörungsgesellschaft. Es gibt keine sachliche Diskussion über verschiedene Meinungen, über verschiedene Ansichten, sondern jemand ist ganz entrüstet und empört, wie andere Meinungen überhaupt bestehen können. Und er verlangt, das muss verboten werden. Cancel Culture wird es heute genannt. Und es ist tatsächlich erstaunlich, wie die Empörung durch Kommentare und Nachrichten selbst politische Entscheidungen und moralische Bewertungen beeinflusst. Denn es findet ein Gericht statt, das sich sehr, sehr schnell verbreitet. Ein Gericht durch solche Kommentare. Meistens liegt es nicht daran, dass die Argumente so überzeugend sind, sondern an der öffentlichen Brandmarkung und an der Verurteilung, die dann große Konsequenzen mit sich zieht. Es kann einen Mensch ruinieren, wenn er so öffentlich an den Pranger gestellt wird. Und darum versuchen viele, dem zu entweichen, zu entgehen. Die Bibel warnt uns vor diesem falschen Richten. Und wir Christen sind überhaupt nicht immun dagegen. Wir wünschten uns das. Doch genau darum hat der Geist Gottes diese Zeilen eingegeben in Jakobus 4. Weil wir das hören müssen. Weil es wichtig ist für uns. Wir dürfen nicht falsch richten. Doch wann ist es ein falsches Richten, wenn wir über jemand etwas Schlechtes sagen? Wann trifft das zu, was Jakobus hier meint? Zum einen, wenn wir nicht berechtigt sind zu urteilen. Es gibt Positionen, sowohl im Staat als auch in der Gemeinde, die haben das Recht und auch die Pflicht, einen Missstand zu beurteilen und zu richten. Auch in der Familie übrigens. Ein Dieb wird von der Polizei geschnappt. Aber der Polizist, der den Dieb geschnappt hat, darf den Dieb nicht verurteilen. Sondern nur der Richter in einem Gericht, nachdem er die Umstände geprüft hat. Ebenso gibt es in der Gemeinde das Recht und die Pflicht zum Gericht. Das höchste Gericht ist die Exkommunikation. Das bedeutet, jemand wird aus der Gemeindegliedschaft entlassen, hinausgeworfen und so behandelt, als wäre er kein Christ. Das darf aber nicht einfach jeder machen. Stell dir vor, Gisela streitet mit Petra und während sie einander heftig beschimpfen, ruft Gisela plötzlich, du bist exkommuniziert. Und plötzlich ist Petra draußen. So funktioniert das nicht. Es muss vor die Ältesten gebracht werden. Und die prüfen es und bringen es schließlich vor die ganze Gemeinde. Und so muss die ganze Gemeinde dann ein Urteil fällen. Es ist ein falsches Richten, wenn wir uns eine Position und ein Recht anmaßen, die uns nicht zusteht. Darum müssen wir uns fragen, ist mein Gericht berechtigt? Bin ich berechtigt, hier ein Urteil zu sprechen? Oder sollte ich lieber nur auf etwas hinweisen, etwas zu bedenken geben? Vielleicht, ja, meine Ansicht teilen, aber noch nicht ein abschließendes Urteil treffen. Des Weiteren, Jakobus richtet als Apostel. Jakobus' Brief ist voller Urteile. Aber wir müssen bedenken, er war ein Apostel des Herrn. Und ihm ist Autorität und auch die Position und sogar die Pflicht gegeben, so manche Missstände klar zu benennen und auch klar zu beurteilen. Gott hat ihn dahingehend eingesetzt. Das heißt, das, was wir bei Jakobus lesen, sollten wir nicht so einfach sagen, das ist die Berechtigung, dass ich auch alle Ehebrecher und Sünder und Wankelmütige beschimpfen darf. Des Weiteren richten wir falsch, wenn wir vorschnell urteilen. Vielleicht bist du in einer Situation, du streitest dich mit einem Bruder oder mit einer Schwester aus der Gemeinde und für dich ist klar, der ist einfach nur selbstverliebt und stolz. Er will einfach nicht zugeben, was er getan hat, und mir Recht geben, obwohl die Sache so klar ist. Er muss Buße tun und solange er sich nicht bei mir entschuldigt, kann ich nicht mit gutem Gewissen ihn als Christ behandeln oder das Abendmahl mit ihm zusammen feiern. Könnt ihr euch so eine Situation vorstellen? Die Emotionen kochen hoch und da ist solch eine Streitigkeit, solch eine Meinungsverschiedenheit. Nun, das ist ein Urteil, was er trifft. Doch ist dein Urteil wirklich gerecht? Ist die Sache so, wie du sie erklärst, oder scheint sie vielleicht nur so in deinen Augen? Gibt es etwas, was deine Sicht, deine Perspektive beeinträchtigt oder auch beeinflusst? Vorurteile oder Gefühle, die dich leiten? Irrst du dich nicht vielleicht auch selbst? Berücksichtigst du alle wichtigen Umstände? Und selbst wenn dein Bruder etwas falsch gemacht hat, gibt es vielleicht Aspekte, die es in ein etwas milderes Licht rücken können? Übersiehst du vielleicht etwas Wichtiges, um hier einen anderen Umgang mit ihm zu haben? Ich las, von Geiern wird gesagt, sie können über die schönste Blumenwiese fliegen und schauen nicht einmal herab. Sie erkennen überhaupt nicht die Pracht der Blumen. Aber irgendwo, meilenweit entfernt, liegt ein stinkender Kadaver und sie lassen ihn nicht mehr aus den Augen. Ist es so mit unseren Urteilen? Darum sagt Jesus, wir sollen im Streit lieber einen bewährten Bruder mit an die Seite nehmen, um Streit zu schlichten, um vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive hineinzubringen. Unser Urteil ist oft vorschnell und ungerecht, weil wir nicht reflektieren, wie vielleicht auch unser Sicht verzerrt ist. Und davor warnt uns die Schrift. Jesus sagt in Johannes 8, dass wir fleischlich richten. Wir sind so beeinflusst von Dingen, von sündigen Neigungen oder auch von unserer Schwachheit des Fleisches, dass wir sehr genau prüfen müssen, ob unser Gericht gerecht ist. Jakobus' Urteil in diesem Brief ist an niemanden ganz persönlich gerichtet. Also er nimmt hier niemanden namentlich heraus. Aber unter der Leitung des Heiligen Geistes kann er aus den Handlungen, die ihm berichtet wurden, die richtige Diagnose stellen. Und kann sagen, hier, darin liegt der Fehler. Das ist, was hier krankt. Und schließlich richten wir falsch, wenn wir lieblos richten. In der Gemeinde unter Christen gibt es keine Entschuldigung für Lieblosigkeit. Es gibt keine Entschuldigung für Lieblosigkeit. Wir sind immer gefordert, einander zu lieben. Die Liebe untereinander ist eines der wichtigsten Kennzeichen echter Jüngerschaft. Dass wir Jünger von Jesus sind. Und wir sagen, ja, aber er hat mir das getan. Ja, wir sollen trotzdem lieben. Wir können Unrecht benennen. Aber wir dürfen niemals aufhören zu lieben. Und diese Liebe, dieser Liebe auch Ausdruck zu verleihen. Wenn wir lieblos richten, dann mögen wir vielleicht sogar der Sache nach im Recht sein. Aber wir urteilen mit einem bösen Motiv und in einer falschen Weise. Wir richten, damit der andere erniedrigt wird. Oder wir richten, damit der andere den Schmerz fühlt, den er fühlen soll. Oder wir richten den anderen, damit wir die Genugtuung der Rache erleben. Oder wir richten den anderen, damit wir erhoben werden und in ein besseres Licht gerückt werden. Liebe Gemeinde, das ist falsches Richten, weil es nicht richtig ausgerichtet ist. All das, was wir einander tun, es muss in Liebe geschehen. Und so manche Mahnungen, manche Warnungen, sie sind aus Liebe und sie sind in Liebe. Aber das geschieht nicht automatisch. Unsere Neigung ist vielfach, die Liebe gehen zu lassen, sobald unsere Nerven blank liegen, sobald wir in Streit geraten. Unsere Beurteilung muss dahin zielen, dass der Bruder oder die Schwester vor Sünde bewahrt wird oder von Sünde überführt wird und zurückkehrt zur Gemeinschaft des Glaubens. Das ist der Sinn von Gemeindezucht. Nicht das Strafen allein, sondern das Züchtigen, damit jemand wieder zurückkommt zum Herrn. Jakobus, er richtet harte Worte an die Gemeinden. Aber sie sind durchdrungen mit echter Liebe und der Sehnsucht, die Gemeinden zu stärken und zum Frieden zu leiten. Durch den ganzen Brief sehen wir, wie sehr er den Gemeinden zugetan ist und wie sehr er ihnen helfen will, all diese Streitigkeiten tatsächlich zu lindern, damit sie gemeinsam wachsen im Herrn und nicht einen Mangel leiden durch die Sünde, die aufkommt. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Werdet nicht Richter gegen den anderen. Es ist nur in seltenen Fällen berechtigt und noch seltener gerecht und viel zu selten auf Liebe und Frieden hin ausgerichtet. Doch Jakobus geht es bei dem Hang zum Richtigen gegen die Geschwister noch um eine weitere wichtige Begründung. Das ist der zweite Punkt, warum schlechtes Reden verboten ist. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Wer unrechtmäßig richtet, der wird nicht nur schuldig am Bruder oder der Schwester, sondern an Gottes Wort selbst. Wie meint er das? Was ist das für ein Zusammenhang zwischen dem Bruder, den ich richte, und dem Gesetz Gottes? Nun zugegeben, der Zusammenhang erschließt sich nicht gleich, aber die Grundaussage ist klar, ihr Richter, die ihr gegen die anderen redet und sie vor den anderen heimlich oder öffentlich anprangert und verurteilt, ihr mögt das tun mit dem Denken, ihr steht damit für Gott und für sein Gesetz ein. Ihr denkt vielleicht, oh, wir tun das Richtige. Aber so ist es nicht. Nein, im Gegenteil. Eigentlich stellt ihr euch mit eurem Richten sogar gegen das Gesetz Gottes. Und ihr ehrt Gott damit nicht, sondern ihr raubt ihm seine Ehre. Das ist das Argument, was Jakobus hier bringt. Was für eine Schlussfolgerung. Nun, wie meint Jakobus das? Warum wird das Gesetz Gottes gerichtet, wenn man gegen eine andere Person schlecht redet und falsch richtet? Wir richten das Gesetz Gottes, wenn wir uns über das Gesetz Gottes stellen. Ich gebe einmal ein Beispiel. Karl sitzt in der Gemeinde und bei jeder Gelegenheit erzählt er, warum Paul ein Heuchler ist und eigentlich gar nicht mehr in der Gemeinde sein dürfte. Nun, es gibt nichts so ganz Konkretes, was er nennen kann. Es ist mehr eine Vermutung. So ein paar Indizien, die er beobachtet hat, ein paar Neigungen, ein paar Worte, die er entsprechend verstanden hat. Und die ganze Gemeinde bekommt mehr und mehr davon zu hören und sie wird ganz unsicher. Vielleicht hat Karl ja recht. Immerhin hat er viel Erfahrung und er kennt die Bibel sehr gut. Und er will, dass das Wort Gottes ernst genommen wird in der Gemeinde. Das bestätigt er immer wieder. Und darum muss Paul gehen. Jakobus erklärt, in so einem Fall begeht Karl einen großen und eklatanten Fehler. Er vermutet, Paul sündigt gegen das Wort Gottes. Aber während er seine Vermutung teilt, Paul könnte sündigen, begeht er selbst dabei eine Sünde, die ganz klar und deutlich ist. Zum einen, dass wir nicht falsches Zeugnis geben sollen, indem wir andere verleumden. Und zum anderen, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Während Karl also seine Vermutung über Paul weitergibt, bricht er das Gesetz Gottes mehrfach. Ohne es zu merken. Ohne sich dessen bewusst zu sein. Wahrscheinlich hat Jakobus den Text aus 3. Mose 19 im Sinn. Den wir auch in der Gesetz und Evangelium heute Morgen von Christus zitiert fanden. Er hat ihn schon in Jakobus 2 zitiert. Im Kontext geht es nämlich genau um falsches Richten. 3. Mose 19, die Verse 15 bis 18, ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Genauso wie in Jakobus 2 erklärt Jakobus hier, wir können uns nicht Teile aus dem Gesetz herausnehmen und sagen, hier mein Lieber, das klagt dich an. Und die Dinge, die uns anklagen, einfach übergehen. Oder sagen, ach nee, also für uns gilt das nicht. In Römer 2 schreibt Paulus, während ihr andere richtet, verdammt ihr euch eigentlich gerade selbst. Denn ihr tut das selber nicht, das, was ihr von den anderen verlangt und verurteilt. Wir stehen unter dem Gesetz, auch als Christen, nicht darüber. Das Gesetz ist uns nicht gegeben, damit wir umhergehen können und überall die Fehler bei den anderen finden. Das Gesetz ist uns gegeben, damit wir selber uns darunter setzen und erkennen unsere eigene Schuld. Zuallererst unsere eigene Schuld. Wir sollen Täter des Gesetzes sein. Darauf geht Jakobus mehrfach ein. Nicht Hörer allein und schon gar nicht Ankläger der Brüder. Während das Gesetz doch vor allem uns selbst von Sünde überführen soll. Und Jakobus sagt, wenn ihr das tut, ihr seid keine Täter des Gesetzes. Ihr schaut nur, wie ihr das Gesetz benutzen könnt, um andere zu richten und merkt überhaupt nicht, wie ihr selber es völlig unterlasst, das zu tun, was das Gesetz von dir verlangt. Alle drei Punkte, wie wir nicht richten dürfen, werden so schnell begangen. Und man denkt, ich diene damit Gott. Aber du stellst dich damit über das Wort Gottes. Außerdem richten wir das Gesetz Gottes, wenn wir meinen, es erweitern oder korrigieren zu müssen. Das war die Schuld der Pharisäer, mit denen Jesus häufig stritt. Das Gesetz sagt, du sollst den Sabbattag heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten, aber der 7. Tag ist ein Sabbat des Herrn, soll einen ruhen. Und was machten die Pharisäer? Sie machten sich dran und erklärten eine ganze Liste von 39 verschiedenen Arten der Arbeit. Und alles, was in eine Kategorie von diesen 39 Arten der Arbeit passte, ist verboten. Und sie meinten, das 4. Gebot ist offensichtlich nicht ausführlich genug erklärt. Es braucht noch die Korrektur. Es braucht noch einen Anhang, um zu verstehen, was gemeint ist. Und Jesus klagt sie an, dass durch ihre Korrektur, durch ihre Erweiterung das eigentliche Gesetz Gottes zunichte gemacht wird. Sie gebrauchten den Sabbat nicht zur Anbetung Gottes, sondern sie gebrauchten es, um ihren Katalog anzuwenden und andere anzuklagen. Die Pharisäer in den Evangelien sind ständig bedacht, am Sabbattag genau zu gucken, oh, macht auch irgendjemand etwas falsch? Und nicht zuletzt Jesus selbst. Und was macht Jesus? Er heilt bewusst am Sabbat, um ihnen zu zeigen, wie sehr ihre Haltung gegen das Gesetz ist. Und es gibt noch viele andere Beispiele, wie Jesus auch ihnen deutlich macht, dass ihre menschlichen Traditionen das Wort Gottes zunichte machen. So ähnlich finden wir es auch in Römer 14 mit dem Götzenopferfleisch. Eine Sache, die nicht klar definiert ist. Was gesagt ist, wir sollen keine anderen Götter haben. Wir sollen keinen Götzendienst betreiben. Aber das Essen von Fleisch, das irgendwelchen Götzen geweiht wurde, ist nicht automatisch Götzendienst. Doch nun gab es in Rom und auch in Korinth Christen, die richteten andere Christen, die richteten ihre Geschwister, sie seien Götzendiener, indem sie das Gebot weiter auslegten, als Gott es selbst in seinem Wort tut. Und Paulus ermahnt sie, was richtest du deinem Bruder? Er steht und fällt seinem Herrn. Es ist nicht deine Aufgabe, das zu richten. Es ist nicht deine Aufgabe, das Gesetz zu erweitern. Wir richten damit das Gesetz, weil wir meinen, Gottes Wort ist nicht klar genug. Es wäre besser gewesen, Gott hätte es etwas ausführlicher beschrieben. Stell dich vor, keine Sorge, Gott, ich mache das mal für dich. Schau mal, so ist es klarer. Das hast du irgendwie ein bisschen schlecht formuliert. Aber so ist es ja gemeint. Ich habe es mal ein bisschen ausgebessert. Damit machen wir unsere Meinung zum Gesetz und binden die Gewissen der Gläubigen. Und darum ist es, wenn wir den Bruder falsch richten, ein Gericht über das Wort Gottes, über sein Gesetz. Thomas Manton, der Puritaner, ist so betrübt über diese Neigung, dass er in seinem Kommentar ganz plötzlich in ein Gebet ausbricht. Hört einmal, was er schreibt. Der Mensch ist eine stolze Kreatur und würde gerne seine Empörung zum Gesetz machen und seine persönlichen Ideen zur Lehre. Es ist verbreitet, alles zu verurteilen, was uns nicht gefällt, als wären unsere überheblichen Befehle offizielle Glaubenslehren. Wir dürfen nicht in unserem eigenen Namen auftreten und so richten, wie die Welt richtet, denn sonst richten wir das Wort. O Herr, schenke doch, dass wir dies bedenken. In dieser belehrenden Zeit, in der jeder seine eigenen Gedanken zu Gesetzen erklärt und die Leute eher Sünden begehen, als solche aufzuspüren. Merkt ihr, wie es ihn bewegt? O Herr, schenke doch, dass wir bedenken. Hier ist die Gefahr. Wir denken, wir kämpfen für das Wort Gottes und verteidigen das Gesetz und brechen es gleichzeitig durch unseren eigenen Stolz, durch unsere eigene Lieblosigkeit, durch unsere Überheblichkeit und wir wenden das Gesetz in falscher Weise auf den Bruder an und wir wenden es nicht in rechter Weise auf uns an. So als würden wir gar nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern als wären wir die höchsten Amtsrichter, die auch über die einzig rechtmäßige Anwendung und Auslegung der Bibel richten müssen. Oh, diese Krankheit ist verbreitet unter uns. Durch ein unberechtigtes und ein vorschnelles oder ein liebloses Gericht gegenüber einem Mitchristen richtest du das Gesetz Gottes und setzt es herab. Und darum besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem, was ich gegen ein Kind Gottes rede und dem Wort Gottes, das über mir steht. Nur noch einmal, es gibt ein rechtes Richten. Es gibt eine notwendige Korrektur. Da, wo ich in Liebe und in Respekt einem Bruder oder einer Schwester gegenüber etwas aufzeigen kann, wie ich das Gesetz Gottes verstehe, warum ich denke, dass er oder sie in Gefahr steht, hier Gott zu entehren. Aber da, wo ich mich erhebe in einer falschen Weise und ein Urteil abgebe und etwas Sünde nenne, was die Bibel nicht Sünde nennt, oder jemanden belehre in einer Weise, wie die Schrift es verbietet, dass ich es tun soll. Oder richten wir das Gesetz Gottes? Und Gott hat keinen Gefallen daran. Da wir nun gesehen haben, wie ernst es ist, wollen wir konkret schauen, im dritten Punkt, was uns vor schlechter Rede bewahrt. Was können wir tun, damit wir nicht sowohl falsche Richter der Brüder als auch Richter des Gesetzes Gottes werden? Wie können wir uns zurüsten, dass wir nicht in dieser Weise uns versündigen? Nun, in Vers 12 finden wir drei ganz wichtige Hinweise. Hier schreibt Jakobus, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Die erste Anwendung ist, tröste dich an der souveränen Herrschaft Gottes. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Die Lehre der absoluten Souveränität müsste uns Reformierte eigentlich zu den sanftmütigsten und kontrolliertesten Rednern machen. wie Pastor King in dieser Gemeinde einst predigte, wir brauchen nicht nur die Lehren der Gnade, sondern auch die Gnade der Lehren. Wenn du denkst, das Wohlergehen der ganzen Gemeinde oder des ganzen Landes hängt nur von deinem entschlossenen Auftreten ab, von deinem Urteil, von deiner Richtungsweisung, oh, dann meinst du, du musst mit allen Mitteln kämpfen und wirst verbissen und stur. Aber wenn du weißt, da ist einer, er ist Gesetzgeber und Richter. Und er hat nicht nur das Amt, sondern auch alle Macht, zu retten und zu strafen, zu töten und zu bewahren. Oh, das gibt mir eine ganz andere Kraft. Sogar so manchen Nachteil zu ertragen, wenn ich aber weiß, der Herr steht mir bei. Er hat trotzdem noch Kontrolle über die ganze Situation. Ja, es gibt keinen größeren Trost, der außerdem in jeder Situation, unter allen Umständen und zu jeder Zeit deines Lebens gültig ist. Unser Gott herrscht souverän. Kennst du diesen Trost? Er sitzt auf dem Thron. Er regiert. Er ist der Herr. Er ist der eine Gesetzgeber, von dem jeder sich verantworten muss. Und er hat vollkommene, unbegrenzte Kontrolle. Er ist nicht von dir abhängig. Manchmal müssen wir uns daran erinnern. Weißt du das? Gericht und Gnade, Leben und Tod, sie sind in seiner Hand. Lieber Bruder, liebe Schwester, mach dir das bewusst. Bedenke, wer Gott ist und komm vor ihm zur Ruhe. All unsere Bitterkeit und all unsere Wut und all unser Streben und all unser Eifer, es rückt Gott beiseite, weil wir so sehr auf das bedacht sind, was wir tun müssen. Aber Paul Gerhard, er schreibt so einprägsam in dem Lied, befiehle deine Wege, lass fahren, was dein Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das ist der Trost, den die Schrift uns gibt. Gott herrscht. Dieser Trost ist auch eine Hilfe im Kampf mit unseren Gefühlen. Du wurdest verletzt. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Du wurdest ungerecht behandelt. Du sehnst dich nach Gerechtigkeit und weil es dir nicht zukommt, nimmst du es selbst in die Hand und willst dich rächen an deinem Bruder oder an deiner Schwester. Doch Gott sagt, gib Raum dem Zorn Gottes. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Unsere Gerechtigkeit, unser Gericht bringt keine Gerechtigkeit. Jakobus sagt, der Zorn eines Mannes wirkt keine Gerechtigkeit. Aber Gottes Gericht wird es tun. Da ist einer, der weiß um all das, was dir widerfahren ist. Und er, dieser eine, ist Gesetzgeber und Richter. Und er wird sein Gesetz anwenden. In absoluter Klarheit. Und das ist eine tröstende Gewissheit, ja auch eine Genugtuung. Kein Unrecht bleibt ungestraft. Und auch dieser Trost, Gott wird mich rechtfertigen und meine Ehre wiederherstellen zu seiner Zeit. Wenn ich zu Unrecht verleumdet wurde, gerichtet wurde, mir Falsches angetan wurde, wenn ich lieblos behandelt wurde, oh, es gibt einen Tag, da wird Gott dich erheben und deine Hasser demütigen. Paulus tröstet sich mit dieser Aussicht vor den harten Anklagen der Korinther. Ja, es kommt der Tag, da wird einem jeden das Lob zuteil vor dem Richterstuhl Christi. Er muss nicht wild um sich speien, es wird alles offenbar vor dem Richterstuhl Gottes. Einer ist Gesetzgeber und Richter. Ich bin nicht die höchste Instanz. Und wie gut, dass ich es nicht bin. Wie gut. Und wie gut, dass du es nicht bist. Sondern dass Gott herrscht. Er, der gut ist und heilig und völlig gerecht, abgesondert von aller Sünde. Und sein Wort ist der alleinige Maßstab, die Richtschnur für unser Leben und für unseren Glauben. Und er ist der Richter. Sogar alle Politiker und alle Lehrer und alle Pastoren und alle in Autorität, sie sind vor Gott verantwortlich. Sie müssen einst vor Gott Rechenschaft abgeben. Ist das ein Trost für uns? Es sollte es sein. Wir sollten daran denken, wo unsere Zunge so unkontrolliert schon ein Urteil fällen will. Es ist einer, der Gesetzgeber und Richter ist, der zu retten und zu verderben vermag. Er ist der Richter, der unbestechliche, gerechte, souveräne Richter. Tröste dich an dieser Wahrheit. Es wird deine Worte und dein Handeln verändern und es soll es auch tun. Und eine zweite Anwendung ist die: Demütige dich vor Gott und seinem Wort. Jakobus ruft: Du aber, wer bist du? Wir könnten frei übersetzen: Was denkst du eigentlich, wer du bist? Das ist eine gute Frage, oder? Gerade in Streitigkeiten. Gerade da, wo es Probleme gibt. Wer bist du? Herr, ich bin nichts. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Weißt du das? Die Tatsache, dass Gott Richter ist, ist auch eine Warnung. Vielleicht schauen alle in der Gemeinde auf deine weisen Worte, vertrauen deinem Urteil, folgen deinem Rat. Aber Gott wird deine Worte beurteilen. Und wenn schon der Tod einer Person uns plötzlich zum Schweigen bringt, wie in der Geschichte von der Familie eingangs, wie viel mehr sollte uns die Schau dessen zum Schweigen bringen, der den Schlüssel des Todes und der Hölle in seiner Hand hält, der zu retten, aber auch zu verdammen vermag? Wenn du den Herrn noch nicht als Retter kennst, oh, dann warte nicht länger. Warte nicht länger. Bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Er ist Richter. Und du, wer bist du? Du bist ein Sünder, der alle Strafe, ja, die Hölle verdient hat. Nicht deine Fehlersuche bei anderen macht dich gerecht, sondern wenn du deine eigenen Fehler erkennst und Jesus Christus bittest, deine ganze Schuld vorzutragen durch seinen Tod am Kreuz. Es ist der einzige Weg, wie du gerecht werden kannst und dem Gericht Gottes entkommen kannst. Aber wenn du das erfahren hast, wenn du erfahren hast, dass Christus dein Retter ist, dann bedenke auch, wer bist du? Aus Gnade bin ich, was ich bin. Der Herr hat mich errettet aus Gnade allein. Mein Richter ist mein Retter geworden. Christus ist Mensch geworden, er hat meine Strafe auf sich genommen, meine Selbstsucht, meinen Stolz, mein falsches Richten, all meine unbesonnenen Worte, er hat sie auf sich genommen und er wurde zerschlagen, er wurde ermordet, er wurde gerichtet im Kreuz von Golgatha für meinen Gesetzesbruch, weil ich nicht Täter des Gesetzes bin. Der alleinige Gesetzgeber und Richter hat ihn mein Gericht treffen lassen. Präg diese Erkenntnis, wer du bist im Herrn, dein Verhalten mit deinen Brüdern. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Oh, wer bin ich? Ein Sünder, aber gerettet durch die Gnade meines Herrn allein. Mir wurden alle meine Missetaten, all meine Fehler vergeben. Und bedenke, als Gläubiger bleibst du ein Diener Gottes, bist kein Meister über die Welt. Stell dich unter sein Wort, lebe mit ihm, wandle mit ihm, bekenne deine Sünde, prüfe dein Herz, schütte es vor dem Herrn aus, übe dich darin, deine eigenen Fehler zu beleuchten, mehr deine eigenen Fehler zu beleuchten als die der anderen. Studiere sein Wort. Strebe der Heiligung nach. Und dazu dient uns das Gesetz. Ich habe es schon häufiger erwähnt. Johannes Calvin, er schreibt, das Gesetz ist ein Schlagstock in der Hand Gottes, mit dem er uns züchtigt für unsere Sünden. Aber es ist auch ein Gehstock in der Hand des Christen, damit er mit Gott wandeln kann. Hier lernen wir, was Gott gefällt. Hier lernen wir, wie wir Täter sein können, so wie es Gott wohlgefällt, wie es ihn ehrt und wie es ein Segen ist für andere. Du bist als Geretteter ein Diener Gottes, ein Werkzeug in seiner Hand, berufen zum Segen und nicht zum Fluch. Und zuletzt, liebe Geschwister, liebe deinen Bruder und deine Schwester wie dich selbst. Jakobus betont, der du den Nächsten richtest. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Manchmal führen wir Meinungsverschiedenheiten. Sie führen uns so sehr auseinander, dass wir völlig missachten, wie viel wir eigentlich gemeinsam haben und was uns eigentlich alles verbindet. Aber irgendeine Kleinigkeit, irgendein anderes Verständnis, wir bauschen es so auf, als würde uns ein Ozean trennen, als wäre das das wichtigste und entscheidendste Merkmal von allem. Und wir missachten all das, was uns eigentlich verbindet, all das, was uns eigentlich gemeinsam auf den Fels Christus stellt. Jakobus, er betont immer wieder, ihr redet übereinander, Brüder. Ihr redet über einen Bruder. Er richtet seinen Bruder. Und hier, er ist dein Nächster. Diese beiden Verse, sie sind voll von Bestätigungen. Merkst du eigentlich, dass du mit dem, den du richtest, verbunden bist? Dass ihr zusammengehört? Dass ihr durch den Glauben an Jesus zu einer Familie gehört? Ist dir das bewusst? Mit Nächster ist hier wahrscheinlich noch mal eine Anspielung auf 3. Mose 19, diesen Aufruf, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liegt dir das Wohl deines Bruders genauso am Herzen wie dein eigener Status, wie dein eigenes Recht, wie dein eigenes Wohlbefinden? Je mehr du den anderen wirklich liebst, weil ihr in Christus verbunden seid, desto weniger wirst du versucht sein, schlecht und verurteilend gegen den Bruder zu reden und ihn zu richten. Sondern vielmehr bedacht sein, kann ich nicht etwas finden, was für ihn spricht? Kann ich nicht etwas tun, um ihn zum Guten zu bewegen? Kann ich nicht ihn motivieren und anreizen, das, was mich betrübt, das, was mir Sorgen bereitet, das, was ich befürchte, worin er sich verstrickt hat, dass er da herauskommt? Kann ich ihm nicht irgendwie helfen? Kann ich ihm nicht irgendwie dienen? Aber da, wo wir richten, aus eigennützigen Motiven, da lieben wir nicht. Aber da, wo wir lieben müssen, muss der Eigennutz und der Neid fliehen. Wir müssen den Bruder, die Schwester, wenn nötig, in Liebe die Wahrheit sagen, wie Paulus es nennt. Aber damit er und du gemeinsam vor dem einen, alleinigen Gott herzlich verbunden erscheinen könnt und ihm dienen könnt zur Ehre seines Namens und zum Segen der Gemeinde. Möge Gott uns allen dazu helfen. Amen.